ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Rein geht's in eine neue SWR 1 Leute-Woche. Ich begrüße ganz herzlich Christian Heinrich. Schönen guten Morgen.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns auch. Sie sind Mediziner und gleichzeitig Wissenschaftsjournalist. Wie viel machen Sie denn jeden Tag für die Gesundheit?
Och, ich versuche Sport, Bewegung, Schlaf, ausreichend zu schlafen. Klappt nicht immer, jetzt gerade zwischen 30 und 50, sage ich mal, in der Powerphase des Lebens, muss man da schon gucken, dass man das noch so ein bisschen reinbaut. Aber ich möchte es auch so machen, dass es wirklich nichts ist, was ich bewusst für die Gesundheit zu viel mache, sondern dass es Spaß macht auch.
Ja, gibt es dann was Sie unbewusst machen, was Sie vielleicht schon so im Alltag integriert haben, dass Sie es gar nicht mehr mitbekommen?
Tennis spielen zum Beispiel. Ich liebe Tennis und denke da nicht dran, ich gehe Tennis spielen wegen der Gesundheit, sondern einfach, weil es mir Spaß macht. Und so gibt es verschiedene andere Sachen auch. Jetzt seit ein paar Monaten mache ich auch einen Kranich beim Zähneputzen. Das heißt, ich stehe auf einem Bein beim Zähneputzen und das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
Wofür ist das gut?
Das ist auf mehreren Ebenen gut. Und zwar stärkt es einmal die Balance. Fähigkeit. Ich bin jetzt 46, da ist es noch nicht so ein Thema, ob ich jetzt falle oder so, aber ich merke im Alltag, es tut mir einfach sehr gut, wenn man einfach ein bisschen mehr Körperbeherrschung hat, ein bisschen mehr Balance und ich kann mir das Zähneputzen ohne Kranich kaum noch vorstellen.
Ich habe das dann gleich mal ausprobiert, als ich das in Ihrem Buch gelesen habe und es gibt dann ja noch die extra Herausforderung, Augen zu dabei und wie schwer das ist. Also machen Sie es mit geöffneten Augen?
Jetzt inzwischen mache ich es mit geschlossenen Augen, aber am Anfang konnte ich es auch nur mit geöffneten. Ich musste mich auch festhalten, ja. Aber da merkt man auch den Fortschritt, den schon nach so ein paar Monaten, den man dann sieht.
Ja, Sie kommen uns jetzt mit einem Ratgeber. 15 Entscheidungen, die dein Leben verlängern. Und da steht dann was da drin von wegen, stell eine Tomatenpflanze auf dein Fensterbrett. Wie soll denn das bitte schön unser Leben verlängern?
Das wirkt auch auf zwei Ebenen. Also grundsätzlich ist diese Entscheidung, stell eine Tomatenpflanze auf dein Fensterbrett, natürlich der Appell, iss mehr Gemüse. Aber wenn die Tomatenpflanze tatsächlich da steht, dann ist das natürlich auch noch schön, weil wir so eine gewisse Nähe haben. Wir haben es selbst, wir haben es vor Augen, wie die Tomatenpflanze wächst. Und das ist ja gerade heutzutage, wo man eigentlich nur in den Supermarkt geht und oft verpackte Sachen kauft, ist das einfach nur nochmal eine weitere Ebene. Dann ist speziell die Tomatenpflanze auch noch was ganz Besonderes. Sie hat nämlich einen Stoff namens Lycopin. Und der ist sozusagen fast ein wahres Superfood. Der wirkt als Antioxidant und hat auf zahlreiche Ebenen im Körper wirkt der positiv auf die Gesundheit und auf die Zellen.
Vielleicht können Sie das ja aufklären. Ich habe irgendwann mal gehört, Tomatenmark sei gut für die Knie. Ist da was dran?
Das habe ich jetzt noch nichts gehört, aber ich kann eine andere schöne Botschaft sagen zum Thema Tomatenmark. Und zwar, Lycopin wird besonders gut vom Körper aufgenommen, wenn es in Öl ist und wenn es erhitzt wird. Das heißt tatsächlich, die Tomatensauce, die wir im Supermarkt kaufen, zu den Spaghetti mal schnell, das ist gar nicht so ungesund. Im Gegenteil, da ist besonders viel Lycopin sogar drin.
Also auch das geklärt. Und Abend- und Morgenrituale, da schreiben Sie einiges drüber. Sind wofür gut?
Also da gibt's das Morgenritual, leg deine Kleidung schon für den nächsten Morgen am Abend bereit. Und das wirkt auch auf mehreren Ebenen wieder. Einmal ist es so, dass wir dieses Ritual haben am Abend und es gibt tatsächlich eine Studie zum Beispiel, die zeigt, wenn Kinder ein Ritual haben am Abend, dann schlafen sie statt 17 Minuten, nach 17 Minuten schlafen sie schon nach 10 Minuten ein. Also so ein enormer Effekt. Und gerade bei dem Leg die Kleidung für den nächsten Morgen bereit, ist noch der Morgen kommt doch dazu. Am Morgen haben wir eigentlich dieses Stresshormon, Cortisol ist da ein bisschen erhöht. Und deshalb ist es so, da sollte man versuchen, dem Gehirn möglichst wenig Arbeit zu machen. Und Studien zeigen, dass wir 20.000 bis 35.000 Entscheidungen jeden Tag treffen müssen. Und wenn wir morgens aufstehen und schon bei der Kleidung anfangen müssen, dann ist das einfach anstrengend. Deswegen liebt das Gehirn Routinen. Und da haben wir schon diese Routine. Am Abend haben wir die Routine, dass wir es bereitlegen. Und am Morgen haben wir schon unsere Kleidung. Und da geht der Morgen schon viel unstressiger los.
Klar, wir sollen uns alle mehr bewegen. Wir sollen möglichst viel Gemüse essen und nicht trinken und möglichst wenig rauchen. Wissen wir natürlich alle. Aber Sie kommen uns jetzt mit so ganz kleinen Gewohnheiten und Veränderungen. Warum sagen Sie, ich nehme nicht das große Ganze, sondern fokussiere mich auf die kleinen Dinge?
Ja, weil es einfach schwierig ist, das große Ganze sozusagen umzusetzen. Es gibt ja im Silicon Valley Millionäre, die sagen, ich lege mich alle 2 Tage in eine Kryokammer, wo ich auf minus 100 Grad abgekühlt werde. Die nehmen hunderte Pillen, Nahrungsergänzungsmittel und alles, um länger zu leben. Und vieles davon ist nicht erwiesen. Und ich habe geguckt oder gesucht nach den Dingen, wo man wirklich weiß, das ist erwiesen und das sind nur kleine Dinge, die wir in unseren Alltag integrieren können. Und da bin ich eben fündig geworden, habe 15 Dinge gefunden, wo man sagt, das soll möglichst Freude machen und das kann man wirklich in den Alltag integrieren.
Ich bin jetzt drüber gestolpert, dass Sie Routinen und Gewohnheiten so empfehlen. Denn auf der anderen Seite heißt es doch immer, Mensch, komm mal raus aus deiner Komfortzone. Und das würde ja genau das Gegenteil bedeuten. Warum sagen Sie trotzdem, die Gewohnheiten sind so gut?
Das Thema Stress ist halt ganz zentral. Es gibt verschiedene Mechanismen, die durch den Stress beschleunigt werden, verschiedene Altersmechanismen. Zum Beispiel gibt es in den Chromosomen, also in unserem Erbgut, Kappen, die Telomere, und die sind ziemlich lang. Und wenn wir Stress haben, werden die deutlich schneller abgebaut. Und das ist im Grunde wie die Zündschnur des Lebens, kann man sagen. Dafür hat die Entdeckerin auch den Nobelpreis bekommen. Und das Thema Stress kann man natürlich bekämpfen durch Routinen und Gewohnheiten.
Auf der anderen Seite gibt es guten und schlechten Stress.
Genau so ist es. Es gibt Eustress, das ist der gute Stress, und Distress. Und guter Stress ist auch gut. Ich empfehle zum Beispiel auch in einer Entscheidung, sag mal ja. Also, dass man einfach was Neues macht, was Neues lernt, dass man, wenn jemand anruft abends, doch nochmal rausgeht und so weiter.
Das wäre im Grunde raus aus der Komfortzone.
Genau, das wäre raus aus der Komfortzone, würde auch ein bisschen Stress bedeuten, meistens dann positiven. Ja. Aber wenn der Stress dauerhaft da ist, dann wird es zu chronischem Stress und das ist das Problem. Und den gibt es leider heutzutage sehr viel.
Woran liegt das?
Das liegt daran, dass wir natürlich versuchen, mehr in unser Leben reinzupacken und das auch können, auch dank Smartphones, dank der ganzen Hilfsmittel, jetzt KI. Gleichzeitig sind wir aber auch, werden wir immer wieder angefragt und abgefragt. Zum Thema Smartphone, es gibt eine Studie von Jahr 2020, die zeigt, dass 2600 Bewegungen auf dem Smartphone oder Wischen auf dem Smartphone pro Tag man macht. Und die ist jetzt 6 Jahre alt. Ich nehme mal an, dass es noch deutlich, hat noch deutlich zugenommen.
Ja. Wäre es dann also ein Entstressen zu sagen, ich schalte das Handy meinen ganzen Tag aus? Schaffen wir das überhaupt?
Das wäre natürlich toll, aber ich glaube, den ganzen Tag ausschalten ist schwierig. Interessanterweise gibt es tatsächlich ein Krankheitsbild namens Nomophobie, No Mobile Phone Phobie. Also, dass man wirklich die Herzrate, Puls steigt, Blutdruck steigt, wenn man mehr als 5 Minuten von seinem Smartphone getrennt ist. Bei vielen Leuten zumindest. Ja. Und das ist dann schwierig. Aber was man tatsächlich machen kann, man kann einfach sagen, so ein paar von diesen Apps, die mich dauernd in Beschlag nehmen, wo ich dauernd irgendwelche Nachrichten bekomme, wenigstens die Push-Benachrichtigungen ausstellen oder die Töne oder idealerweise sogar 1, 2, 3 deinstallieren.
Salz ist ein Thema, mit dem Sie sich intensiv auseinandergesetzt haben. Warum denn?
Genau, tatsächlich ist es so, dass Salz, ein gewisser Salzkonsum bei 5 bis 7 Millimeter Hg Blutdruck nach oben bringt. Und das ist ein großes Problem, weil wir überall zu viel Salz haben in den Lebensmitteln, fast. Also vor allem in den industriell verarbeiteten Lebensmitteln. Aber nicht nur dort, sondern auch beim Kochen benutzen wir ja gerne großzügig Salz. Und da habe ich mir überlegt für das Buch, dass eine Entscheidung wäre von den 15 Entscheidungen, die dein Leben verlängern, dass man statt Salz Petersilie oder Kräuter benutzt. Also es funktioniert nicht immer ganz, weil natürlich der Geschmack schon unterschiedlich ist. Aber oft brauchen wir ja, wenn wir kochen und essen, ein gewisses Aroma. Und das können wir auch mit Kräutern sehr gut hinkriegen.
Gibt es denn Kräuter, die dem Salzaroma nahe kommen?
Petersilie natürlich nicht so sehr. Pfeffer geht ein bisschen in die Richtung, da werden andere Geschmacksrezeptoren angesprochen. Aber tatsächlich ist es so, dass es wirklich, das Salzaroma kann man nicht imitieren. Ne? Das ist ja so ein bisschen auch das Problem. Aber zumindest, dass man einen gewissen Geschmack hat. Dieses Gefühl, es schmeckt fad, das hat man ja oft, wenn es nicht gewürzt ist auch. Und wenn man sagt, statt dem Salz nehme ich zumindest Gewürze oder Kräuter, dann hat man zumindest schon einen gewissen Geschmack.
Und Petersilie ist wohl ein super Vitamin-C-Lieferant.
Genau, so ist es. 20 bis 30 Gramm Petersilie kann man ruhig mal beim Kochen verwenden. Das ist schon so viel wie 1 bis 2 Orangen Vitamin C enthalten.
Ja, wo ich sehr lachen musste beim Lesen war, als Sie geschrieben haben, was wir noch mit Affen und Meerschweinchen gemeinsam haben, dass wir kein eigenes Vitamin C herstellen können. Das ist ja auch komisch.
Genau, also es gibt verschiedene Vitamine, die können wir selbst herstellen. Da haben wir Vorstufen, müssen wir natürlich auch durch die Nahrung zu uns nehmen. Aber Vitamin C ist was wir wirklich, wo wir drauf achten müssen. Deswegen ist ja auch dieses Problem Skorbut damals auf den Schiffen, das war ja vor allem ein Vitamin-C-Mangel. Und die Krankheit hatte man, weil man einfach auf den Schiffen nichts Vitaminreiches hatte, wenn man lange auf See war. Und deswegen müssen wir da schon so ein Stück weit drauf achten, dass wir das zu uns nehmen.
Gucken wir uns dann eher was vom Meerschweinchen oder von den Affen ab? Wer macht's besser?
Eher von den Affen vielleicht. Die können noch pflücken wenigstens.
Okay, aber wie kommen die an ihr Salz?
An das Salz direkt? Die kommen einfach, ja, das
heißt. Oder brauchen die gar nicht?
Nee, die brauchen es
gar nicht. Vitamin C kriegen sie worüber dann?
Durch die alltägliche Nahrung, die sie so haben. Ja. Also Affen sind ja gerade, essen ja vor allem vegetarische Sachen und deswegen kommt das durch Früchte und so, sind natürlich alle ein toller Vitamin-C-Lieferant.
Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, naja, es gibt auch ein zu wenig an Salz, also gerade im höheren Alter.
Ja, wobei das tatsächlich in unserer Gesellschaft nicht so ein großes Problem ist, weil wir wirklich durch die Nahrung sehr viel Salz zu uns nehmen. Also wir übernehmen über das Dreifache der empfohlenen Menge zu uns. Und deswegen würde ich das tatsächlich mal als Problem eher niederrangig sehen, auch im Alter nicht. Aber es gibt natürlich gerade im höheren Alter auch dieses Problem, dass man weniger Durst hat. Und wenn man dann weniger Flüssigkeit hat, und dann kommt dann natürlich auch die Elektrolythaushalt kommt durcheinander. Und wenn man dann plötzlich viel Flüssigkeit zugeführt bekommt, muss man natürlich darauf achten, dass man da Salz gibt. Aber das sind, glaube ich, tatsächlich eher Randphänomene.
Ja, und solche ganzen Geschichten wie mit Petersilie und Co., sind die denn wissenschaftlich nachgewiesen? Wie kommen Sie auf so etwas?
Genau, ich habe mir da tatsächlich sehr viele Studien angeschaut und darauf geachtet, dass das wirklich wissenschaftlich belegt alles ist. Und dementsprechend gerade Petersilie, gibt es jetzt keine richtige Studie, die sagt, das verlängert das Leben um so und so viel. Aber es gibt Studien, die zeigen, dass durch genug Vitamin C, dass dann gewisse Zellmechanismen positiv beeinflusst werden. Und das ist sind dann keine Experimente mit Menschen, sondern in Zellen. Aber wenn man sich das natürlich dann auf den Körper überträgt, dann kann man schon sagen, da ist ein deutlicher Effekt da.
Kann man Vitamin C eigentlich überdosieren?
Ich glaube, wenn man richtig viel zu sich nimmt, kann das schon sein, aber das müsste schon sehr viel sein.
Christian Heinrich bei uns in SWR1. Leute, das ist ein ganz klarer Appell für Routinen, den Sie da verfasst haben, wenn es darum geht, gute Gewohnheiten in den Alltag zu integrieren. Wie ist es denn bei Ihnen selbst? Welche guten Gewohnheiten haben Sie denn aufgrund der Recherche jetzt in Ihren Alltag eingebaut?
Ja, so ein paar Dinge habe ich auf jeden Fall eingebaut, auch wenn von den 15 Entscheidungen sicher nicht alle ich mache, das gebe ich auch ganz offen zu. Aber zum Beispiel hatte ich ja vorhin schon auf einem Bein stehen Zähneputzen, aber auch ist eine Handvoll Nüsse. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt seit 2 oder 3 Jahren erst, dass man täglich Nüsse essen soll. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist mit solchen allgemeinen Empfehlungen normalerweise sehr, sehr zurückhaltend. Und lange galt auch vor allem im Vordergrund, dass Nüsse eben zu viel Energie haben und deswegen sozusagen Probleme bereiten können mit in Sachen zu Gewichtszunahme. Aber es gibt so viele positive Dinge an Nüssen, dass die das locker auswiegen.
Was sind die positiven Dinge?
Zuerst mal sind sie eiweißhaltig, Proteine, was wir immer brauchen können. Dann enthalten sie ungesättigte Fettsäuren, die wiederum enorm positiv sind. Es gibt ja die gesättigten Fettsäuren, die eher schwierig sind, die auch zu Atherosklerose führen können. Also zu Gefäßverkalkung, und die ungesättigten Fettsäuren machen das Gegenteil. Die halten im Grunde unser Gefäßsystem geschmeidig. Und dann enthalten sie noch Mineralien.
Okay, klingt ja alles sehr gut. Neulich hatten wir eine Ernährungswissenschaftlerin in der Sendung und da ging es um Schulverpflegung. Und die sagte, ja, Nüsse aber bitte nur in Verbindung mit Kohlenhydrate, weil das ist wichtig fürs Hirn. Sagen Sie das genauso?
Ja, das ist sicher sinnvoll, gerade bei Kindern natürlich. Aber ich glaube, man muss nicht nur in Verbindung mit Kohlenhydraten, also auch sonst ist Nüsse gut, auf jeden Fall eine gewisse Menge. Aber da auch da natürlich, wenn man jetzt so eine Packung, 200 Gramm Packung Nüsse isst an einem Tag, ist natürlich viel zu viel. 15 Gramm, das sind ungefähr 4 Walnüsse, die sowieso am besten sind. Ich persönlich esse auch lieber Erdnüsse und natürlich idealerweise nicht gesalzene Erdnüsse.
Ja, und jetzt haben Sie gesagt, ja, manche Sachen aus Ihren eigenen Vorschlägen setzen Sie nicht um. Was ist denn etwas, was Sie selber nicht umsetzen, was schwierig ist?
Womit ich gerade noch so ein bisschen kämpfe, ist, mach eine Plank. Plank ist also eine Art Unterarmstütz, da legt man sich so hin, das kennen sicher die meisten Hörer. Und da sage ich, eine am Tag oder öfter mal eine zu machen, ist sinnvoll. Es ist verdammt anstrengend, auch wenn es nur 30 bis 40 Sekunden reichen völlig. Und ich habe versucht, das immer vor dem Duschen zu machen, weil es ja eh so anstrengend ist, dann passt das ganz gut rein, habe ich gesagt. Und jetzt finde ich tatsächlich doch immer wieder Ausreden, dass ich sage, ach, ich muss jetzt schnell duschen und dann klappt es doch nicht.
Erinnert so ein bisschen an die Liegestütz, nur bleibt man dann in dieser Position. Und ist für den Rumpf gut oder wofür ist es gut?
Genau, das ist interessant, weil es geht tatsächlich um Krafttraining und normalerweise sagt man ja, Bewegung ist wichtig, da bewegen wir uns und hier ist absoluter Stillstand da. Aber dieser Stillstand, damit er genau in der Position bleibt, da brauchen wir mehr als 20 Muskeln, vor allem die Muskeln im inneren Rücken, also die autochthonen Muskeln. Und die sind natürlich für die Körperstabilität und auch Körperbeherrschung wiederum sehr wichtig und deswegen hat das einen super Effekt.
Okay. Wir haben eben über Salz gesprochen, dann lassen Sie uns noch über Zucker sprechen. Wie viel Zucker ist denn okay? Gibt es da eine Grenze?
Es gibt sogenannten freien Zucker. Da sollte man als Erwachsener nicht mehr als 50 Gramm pro Tag zu sich nehmen. Und da ist leider eben das Problem in unserer Ernährung, dass wir da viel zu viel zu uns nehmen. Das liegt so ein bisschen natürlich auch oder vor allem an der Ernährungsindustrie, die diese Mischung aus Zucker, Salz und Fetten genau so dosieren, dass sie so eine Art Bliss-Point erzeugen. Also dass wirklich unser Gehirn sagt, wow, davon will ich mehr. Und dementsprechend haben wir tatsächlich auch einen sogenannten Hedonic Hunger. Das ist so ein hedonistischer Hunger, dass wir sagen, das Gehirn sagt, ich brauche eigentlich keine Energie, aber ich brauche jetzt genau diese Mischung wieder, weil das war so toll. Da schütte ich Dopamin aus. Das heißt, bei Zucker kann man wirklich ganz klar sagen, so viel reduzieren wie möglich, weil wir ohnehin sehr viel zu uns nehmen.
Wobei es ja manchmal Situationen gibt, da merkt man richtig, wie man unterzuckert ist. Also was sollte man in so einer Situation tun?
Ja, das ist so ein Gefühl, dass man dann unterzuckert ist. Das ist sicher auch Typsache. Klar, dann kann man mal sagen, ich nehme ein paar Kohlenhydrate zu mir, aber tatsächlich sowas wie Traubenzucker, direkt Zucker zu sich zu nehmen, ist dann meistens auch nicht so ratsam.
Weil
es zu schnell der Zucker in die Höhe schießt. Es gibt den sogenannten glykämischen Index und der zeigt, wie schnell der Zucker in die Höhe schießt. Und das wiederum ist für das Gefäßsystem höchstwahrscheinlich ungünstig.
Was würden Sie dann in so einer Situation empfehlen? Ein Zucker, der dann langsam ins Blut geht, wäre welcher und wo drin?
Energie muss ja nicht immer gleich Zucker sein, wobei natürlich letztlich auch Kohlenhydrate aus Zuckern bestehen. Aber tatsächlich Kohlenhydrate, die man nehmen, man kann auch mal ein Stück Schokolade nehmen, klar. Aber zum Beispiel die Nüsse, da ist ja auch Energie drin und das geht dann auch relativ schnell.
So manche Mythen halten sich hartnäckig oder ist vielleicht doch was dran? Also von wegen, dass wir möglichst 10.000 Schritte am Tag gehen sollen?
Ja, das mit den 10.000 Schritten ist tatsächlich ein Mythos. Das hatte jemand aus Asien mal erfunden, beziehungsweise hatte gesagt, das passt doch gut, 10.000 ist eine runde Zahl. Inzwischen weiß man, 7.000 Schritte sind so die Grenze, wo der Effekt sehr groß ist. Es kommt natürlich auf das eigene Leben an, auf den eigenen Alltag, ob man nun 3.000, 4.000, 5.000 Schritte täglich normalerweise hat. Und wenn man von diesen 3.000, 4.000, 5.000 Schritten auf 7.000 Schritten hochgeht, das ist ein enormer Effekt.
Was für einen Effekt hat das?
Also es ist im Grunde die Bewegung, die sich dann im ganzen Körper manifestiert im positiven Sinne. Ich kann ja mal ein paar Sachen aufzählen. Also zunächst ist es so, im Gehirn werden verschiedene Neuronen neu verknüpft, beziehungsweise es wird angeregt, dass Neuronen neu verknüpft werden. Auch Glückshormone werden ausgeschüttet. Das ist tatsächlich von Individuum zu Individuum unterschiedlich. Manche Leute empfinden eine Bewegung eher als anstrengend, ne? Aber mittelfristig ist das auch werden im Gehirn Umbauprozesse aktiviert, die enorm positiv sind. Auch Studien zeigen auch, dass Alzheimer zum Beispiel, wenn es im Frühstadium ist, dass es mit Bewegung enorm herausgezögert werden kann, die Entwicklung.
Reicht das denn wirklich zu gehen? Ich habe mal gehört, man muss einmal am Tag so die Pumpe richtig in Anstrengung bringen.
Also dieses 7.000 Schritte gehen, das reicht, ist schon ein erster Meilenstein, den man machen kann. Klar, wenn man dann noch länger rennt, wenn man richtig das Herz-Cardio-Training macht, dann bringt es noch ein bisschen mehr. Aber ich habe ja eben in meinem Buch bewusst auch nach Dingen gesucht, die nicht so aufwendig sind umzusetzen. Und da ist es tatsächlich so, 7.000 Schritte sind super. Das reicht schon als erster Schritt. Mehr geht immer, aber tatsächlich von 7.000 auf 10.000 Schritten, die Erhöhung, das bringt auch noch was für die Gesundheit. Aber die Effekte sind viel, viel geringer.
Volkskrankheit Krebs bringt Bewegung, Prävention in Sachen Krebserkrankungen?
Ja, eine ganze Menge. Ich glaube 17%, soweit ich mich erinnere, 17 oder 16% der Krebserkrankungen, da trägt Bewegungsmangel dazu bei. Und wenn man überlegt, dass die Krebserkrankungen ja eine Volkskrankheit sind, mit 25% der Verstorbenen ungefähr sterben an Krebs, ist das wirklich eine ganze Menge. Also hier bringt Bewegung sehr, sehr viel.
Auf der anderen Seite muss man natürlich auch wiederum fragen, gibt es ein zu viel an Bewegung?
Ja, das gibt es natürlich auch. Verschleißerscheinungen, Thema Arthrose. Die ganzen Leistungssportler haben damit dann ab 40, 50 oft zu kämpfen. Aber ich denke mal, in diesem Level, wo wir jetzt hier sprechen, wo vielleicht auch die allermeisten Hörer sich befinden, ist eher das zu viel ein nicht vorhandenes Problem.
Ja, ja, Sie schreiben, Sie haben einige spannende Zahlen drin. Sie schreiben, dass mit 60 weit mehr als jeder Zweite in Deutschland einen belegten Bluthochdruck hat. Also da hilft dann auch Bewegung, ne?
Auf jeden Fall, ja. Bewegung ist, es gibt im Grunde zwei Arten von Bewegungen, um die man sich kümmern sollte. Das eine ist das Cardiotraining, also dass man so ein Stück weit außer Atem kommt. Deswegen empfehle ich in meinem Buch zum Beispiel auch 5 Minuten tanzen. Das ist schon mal ein erster Schritt in die Richtung. Das zweite, was man mit Bewegung auch noch verbindet, ist Krafttraining. Die Muskulatur ist wie ein eigenes Organ. Und dieses eigene Organ, das schüttet Botenstoffe aus, die zahlreiche positive Effekte haben und auch Arteriosklerose, also der Gefäßverkalkung, die ja wirklich eine Volkskrankheit ist, entgegenwirken und den Blutdruck senken.
Also einfach mal durch die Wohnung tanzen ist super. Sie empfehlen dann auch so simple Sachen, wo man vielleicht gar nicht denkt, dass es auch gesundheitlichen Effekt hat. Aber Sie sagen, singen unter Dusche, super. Wofür ist es gut?
Ja, das ist Anti-Stress. Ne? Natürlich ist es Singen und auf Rhythmus, auf einen gewissen Rhythmus im Körper zu oder im Gehirn zu fühlen, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache und das hilft, um die Stresshormone zu senken. Also Musik senkt Stresshormone nachweislich.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein in unsere Sendung und jemand, der nicht genannt werden möchte, schreibt, bitte unbedingt noch darauf hinweisen, dass Schwangere bei Petersilie vorsichtig sein müssen. Christian Heinrich, warum denn?
Weil das die Wehen fördern kann. Allerdings ist es tatsächlich in sehr hohen Mengen. Also ich würde jetzt keiner Schwangeren sagen, ist keine Petersilie. Aber sagen wir mal, mehr als 50 Gramm am Tag muss es auch nicht sein. Also das ist ja meistens.
Ja, aber grundsätzlich sagen Sie, Petersilie ist wirklich gesund. Vitamin C ist drin, Folsäure, also viele gute Dinge. Dann schreibt uns Corinna aus Wien, bei Heißhungerattacken am Nachmittag nehme ich 1 oder 2 Walnüsse und ein bisschen Brot, am liebsten Dinkelbrot oder Brötchen. Viel besser als eine Süßigkeit und die Attacke ist abgewehrt. Was sagen Sie?
Super Tipp, genau so würde ich es auch machen.
Okay, also das ist zu empfehlen. Und auf der anderen Seite sagen viele, ich faste für die Gesundheit. Das mag für andere eine Horrorvorstellung sein. Haben Sie da wissenschaftliche Erkenntnisse? Ist Fasten gut für die Gesundheit?
Ja, also grundsätzlich ist Fasten enorm gut für die Gesundheit. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich dann gedacht habe, das kann ich aber eigentlich nicht in meinem Buch aufnehmen, weil es ist eine enorme Belastung auch psychisch für viele Menschen. Und dann habe ich mal recherchiert, also meistens wird ja so 5 Tage, eine Woche empfohlen. Und dann habe ich gesehen, nee, es reichen schon ein paar Stunden Fasten. Intervallfasten kennen wir ja alle, das schaffen auch, glaube ich, viele Leute. Wenn man es noch ein bisschen mehr macht, ich empfehle jetzt 24 Stunden, das heißt einen Tag nicht essen im Grunde. Also eigentlich sind es sogar ein bisschen mehr als 24 Stunden, wenn ich abends das letzte Mal esse und dann überspringe ich einen Tag und esse am übernächsten Tag wieder. Kann auch unangenehm sein, aber es hat enorm viele positive Effekte.
Welchen Effekt hat das für den Körper?
Grundsätzlich ist es so, in unseren Zellen laufen sogenannte Autophagie-Prozesse ab. Die laufen ständig ab, aber in geringem Maße. Autophagie heißt, in den Zellen wird geschaut, welche Stoffwechselprodukte haben sich angesammelt, die wir nicht mehr brauchen. Gewissermaßen so eine Art Müll. Und die werden von Enzymen abgebaut und recycelt, also nicht komplett entsorgt, sondern recycelt, also neu zusammengebaut dort, wo sie gebraucht werden und in anderer Form. Und diese Autophagieprozesse, die kann man nicht mit einem Schalter umlegen, aber die steigen so ab 6, 7, 8 Stunden nicht essen, steigen die leicht an. Und wenn man tatsächlich 24 Stunden nicht isst, dann hat man da schon so einen signifikanten Effekt, den auch das längerfristige Fasten natürlich bringt.
Gibt es da eine Empfehlung, wie oft man so einen Fastentag dann machen sollte? Also einmal im Jahr reicht dann wahrscheinlich nicht, oder?
Wenn es so ein Tag ist, kann man sich natürlich überlegen, einmal im Monat. Ne? Immer der 15. des Monats oder so. Wenn man ganz extrem ist, kann man auch sagen, ein bisschen häufiger. Aber tatsächlich einmal im Monat ist gut. Ich habe jetzt bewusst halt erstmal gesagt, probiert es einfach mal aus. Einmal und dann, wenn es klappt und wenn es ganz angenehm war, auch das Essen danach macht dir dann vielleicht auch mehr Spaß, dann ruhig nochmal probieren nach ein paar Wochen.
Gesund älter werden, das wollen wir alle. Christian Heinrich hat 15 Tipps dafür heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute. Und Nachfragen kommen rein von den SWR1 Hörerinnen und Hörern. Hilde aus Basel will wissen, was sollte ich denn an einem Fastentag trinken und wie viel?
Also wenn es tatsächlich dieser eine Fastentag ist, dann würde ich auf jeden Fall Wasser empfehlen und dann ruhig so viel man will, aber keine Gemüsebrühe oder so. Der Hintergrund ist, wir wollen ja mit diesem einen Tag nichts essen, tatsächlich keine Energie zuführen und Wasser ist da ausgenommen von. Wenn Gemüsebrühe drin ist, wäre es Energie und dann wäre dieser Effekt, dass man sagt, wir machen wie Krafttraining für den Stoffwechsel, dass es mal einen Tag merkt, ah, es gibt auch mal nichts, das ist ja auch von evolutionsbiologischer Seite eigentlich ist unser Körper so ausgelegt, dass er auch mal warten muss und dass wir ihm das wieder beibringen, der wäre dann weg, wenn man jetzt wirklich Gemüsebrühe oder was nehmen würde. Also nur Wasser.
Ja. Ingrid sagt, fragen Sie ihn doch mal nach den 5 Obstmahlzeiten und Zucker. Was hat es damit auf sich?
Ja, es wurde lange empfohlen, 5-mal Obst oder Gemüse. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass man sagt, Gemüse ist etwas gesünder und es ist ja auch so, weil man dort weniger Zucker drin hat. Und Zucker ist ja, wie wir schon besprochen haben, ein großes Problem. Nun ist es aber so, dass viele Leute nicht gerne so viel Gemüse essen. Und dann sage ich zum Beispiel bei meinen Kindern, ist es auch so, dann esst lieber Obst, weil die ganzen positiven Dinge sind in Obst auch drin. Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe. Und die sind in Obst und Gemüse drin, nur eben, dass bei Obst noch ein bisschen Zucker dabei ist. Aber das sollte man nicht überbewerten.
Wobei, vielleicht kriegen Sie Ihre Kinder ja mit den Erbsen, denn Sie sagen, Erbsen sind ein echter Jackpot. Zwar unspektakulär, aber richtig gut. Warum?
Genau, Erbsen sind wie alle Hülsenfrüchte überhaupt enorm gesund, weil sie viele Ballaststoffe enthalten. Und da steigt der Blutzucker nicht nur nicht so schnell in die Höhe, sondern man wird auch davon eher satt. Und das ist schon mal was Positives. Die anderen Dinge sind natürlich, es hat viel B-Vitamine, enorm gut fürs Nervensystem und zahlreiche andere positive Effekte.
Was ist dann von diesen Erbsen-Drinks zu halten? Die gibt es ja inzwischen auch.
Ach, das ist ja interessant, das wusste ich gar nicht.
Ja, also statt Milch, dann gibt es ja auf der einen Seite Hafermilch, Sojamilch, Mandelmilch und es gibt dann eben auch diese Erbsenmilch.
Aha, müsste ich mal genauer schauen. Grundsätzlich ist es so, die werden zerkleinert natürlich beim Essen und wenn sie vorher zerkleinert sind, glaube ich, geht da auch nicht so viel verloren. Aber muss man natürlich bei solchen Sachen immer gucken, was sind da noch für Zusatzstoffe drin, damit es schmeckt. Ne? Wenn da natürlich noch Zucker zugesetzt ist, damit es ein schön süßer Erbsendrink ist, dann ist die eigentliche Idee natürlich so ein bisschen sabotiert worden.
Sie plädieren jetzt so für Erbsen. Ich dachte ja immer, Brokkoli sei das Gemüse Nummer 1.
Brokkoli ist auch enorm gesund. Da ist es tatsächlich so, es gibt ja dieses Klischee, es schmeckt Leuten nicht oder Kindern nicht. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, ich esse es inzwischen, aber deswegen habe ich das vielleicht auch unbewusst nicht so in den Vordergrund gehoben.
Okay, weil es dann einfach Kohl ist und viele Kohl nicht so mögen oder woran liegt?
Ich glaube, genau in die Richtung geht es vielleicht, ja.
Rote Beete ist warum empfehlenswert?
Rote Beete enthält Sulfat und das wird Nitrat, Entschuldigung. Und das bauen die Bakterien im Mund ab zu Stickstoffmonoxid. Und das klingt erstmal ungesund, ist aber enorm positiv für das Gefäßsystem, denn es stellt die Gefäße weiter. Das heißt, es senkt direkt den Blutdruck. Wer regelmäßig rote Beete isst, kann da 2 bis 3 mm Hg runter den Blutdruck bringen.
Okay. Kommt es denn darauf an, wie wir jetzt rote Beete und Brokkoli zubereiten? Macht das einen Unterschied?
Bei der roten Beete, glaube ich, ist Rohkost natürlich, kann man ja auch gar nicht groß kochen, glaube ich, oder kann man schon?
Kann man schon.
Da kann man es als Rohkost essen. Bei Brokkoli ist es wichtig, dass es zerkleinert wird. Also das idealerweise sogar von uns, also dass wir es essen und das ist vielleicht auch so Brokkoli-Mus kann man zum Beispiel, könnte man auch nehmen, weil man dann erst diese Wirkstoffe rauskommen.
Und gedünstet oder in der Pfanne gebraten, macht das einen Unterschied?
Gedünstet ist immer besser als in der Pfanne gebraten. Nicht nur wegen dem Fett, was man da noch natürlich dabei hat. Auch sonst ist gedünstet genau das Richtige. Man erwärmt es, aber nicht so sehr, dass die wertvollen Vitamine, die besonders hitzeempfindlich sind, verloren gehen.
Die Deutschen gehen doppelt so viel zum Arzt wie die Franzosen, aber gesünder sind wir dennoch nicht. Das hängt wohl leider an der Prävention. Dafür könnten wir mehr machen. Was ist denn da Ihr Credo?
Leider ist unser Gesundheitssystem noch nicht so auf Prävention fixiert, wie es das sein sollte, auch angesichts der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Da gibt es dann nur die Möglichkeit, die Prävention selbst in die Hand zu nehmen. Das wäre das eine. Ne? Und indem man eben vorbeugend lebt. Ne? Das ist das, was ich im Grunde in meinem Buch empfehle, aber eben so, dass man nicht daraus seinen Lebensinhalt macht. Auch ein Tipp im Buch ist, dass wir zum Arzt gehen, einmal beim Arzt anrufen, weil ein paar Präventionsangebote gibt es eben doch in Deutschland. Auch wenn viele Deutsche zum Arzt gehen, gibt es auch viele Deutsche, die gar nicht zum Arzt gehen. Und da gibt es tatsächlich sowas wie Darmkrebsvorsorge und andere Möglichkeiten. Einmal ein Check-up alle 3 Jahre ab dem Alter von 35 gibt es beim Arzt und das sollte man wahrnehmen. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ach, ich will damit gar nichts zu tun haben und dann habe ich Angst, dass was gefunden wird. Aber eigentlich, wenn man sich das mal klar macht, ist es eine Win-Win-Situation. Wenn was gefunden wird, dann wird es früh genug gefunden, meistens, dass man es noch behandeln kann. Zum Beispiel Bluthochdruck kann man Tabletten geben oder Darmkrebsvorsorge. Da wird meistens gar kein Darmkrebs gefunden, sondern so Vorstufen, die dann einfach abgezweckt werden. Also so Polypen.
Ja.
Und das andere ist, wenn nichts gefunden wird, dann kann man nach Hause gehen und sagen, super, jetzt habe ich 3 Jahre Ruhe vor der nächsten Untersuchung oder jetzt bin ich gesund und habe die Bestätigung bekommen.
Und gerade, weil Sie den Bluthochdruck ansprechen, also das ist gerade in Deutschland, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind natürlich auch da Thema Nummer 1. Und wenn man da rechtzeitig was unternehmen würde, wäre dann einfach viel schon auch geholfen.
Genau so ist es. Und ich glaube, viele Leute trauen sich dann einfach nicht zu sagen, ich lasse jetzt mal 3-4 Mal messe ich mal den Blutdruck, um zu gucken. Wenn man es macht und er ist erhöht, lässt sich viel machen. Medikamente funktionieren super, auch sehr wenig Nebenwirkungen. Aber auch viele kleine Dinge, die man machen kann, senken den Blutdruck. Ich habe bestimmt an 10 Stellen in meinem Buch kleine Empfehlungen gegeben, haben wir jetzt auch heute schon drüber gesprochen. Ein bisschen Krafttraining, das ist schon, kann 4 bis 8 Millimeter Hg bewirken nach 6 Monaten, hat eine Studie gezeigt. Aber wobei ich das natürlich sagen muss, bisschen Krafttraining muss ich ein bisschen einschränken. Das ist dann 20 Minuten alle 2 Tage gewesen, aber trotzdem.
Können Sie dieses Hg noch einordnen zum Verständnis?
Ja, also Millimeter Hg ist auf so Quecksilbersäule. Grundsätzlich sagen wir ja alle 120 zu 80. Es gibt einen Ober- und einen Unterwert. Das ist so der normale Wert. Wenn es niedriger ist, gar kein Problem. Wenn es höher ist, zwischen 120 zu 80 und 140 zu 90 gilt als hochnormal. Und sobald es über 140 zu 90 ist, sollte man eigentlich es behandeln, weil es ein erhöhter Blutdruck also Bluthochdruck ist.
Ja. Sie sind jetzt sowohl Mediziner als auch Wissenschaftsjournalist. Hatten Sie keine Lust, in der Praxis zu stehen?
Ja, ich habe am Anfang nach meinem Abitur habe ich gesagt, ich möchte unbedingt schreiben und auch verschiedene Sachen. Und gleichzeitig hat mich aber auch Medizin wahnsinnig interessiert. Und dann habe ich gesagt, fängst du mal mit Medizin an. Und dann lernt man und geht in die Klinik und hat viel Spaß. Aber ich habe das nie ganz vergessen, dass ich eigentlich auch schreiben möchte. Und bin danach dann deswegen auf die Deutsche Journalistenschule in München gegangen. Und jetzt habe ich dann beides und hoffe so zum Beispiel auch mit dem Buch so einen kleinen Beitrag zu leisten, auch wenn ich jetzt in keiner Praxis Patienten zu behandle, aber so ein Stück weit dann auch als Mediziner auf eine andere Art.
Ja, und der Obertitel bei Ihnen, stell eine Tomatenpflanze auf dein Fensterbrett. Wie geht's Ihrer Tomatenpflanze?
Die steht bei uns tatsächlich in so einem kleinen Garten, aber der geht's ganz gut. Ja, wir haben sie jetzt dieses Jahr schon im Grunde alle abgeerntet, glaube ich.
Okay, dann herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR1, Leute. Christian Heinrich.
Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.